Im Moment haben wir noch genügend Kapazitäten. Das funktioniert sehr gut, sehr solidarisch, sodass wir da keinen starren Verteilerschlüssel gerade anlegen müssen.
Sagt unsere Innenministerin Nancy Faeser. Sie will den mehr als 80.000 ukrainischen Flüchtlingen, die bisher nach Deutschland gekommen sind, nicht vorschreiben, wo sie unterkommen. Dagegen regt sich allerdings Widerspruch von Kollegen aus den Bundesländern, die einen Verteilschlüssel fordern. So zum Beispiel der bayerische Innenminister Herrmann, mit dem ich gleich hier spreche. Zum Hintergrund der Debatte: Die EU-Staaten haben in ungewohnter Einigkeit beschlossen, dass Ukrainer kein Asyl beantragen müssen und sich frei bewegen können. In Deutschland bekommen sie auch eine Arbeitserlaubnis. Was für die Flüchtlinge natürlich eine riesige Erleichterung ist, droht einzelne Kommunen zu überfordern. Das gilt momentan besonders für Berlin, wo täglich über 10.000 Schutzsuchende ankommen und der Hauptbahnhof aus allen Nähten platzt. Wie die Lage dort aussieht und wie Bürger jetzt sinnvoll helfen können, davon erzählt mir gleich ein Flüchtlingskoordinator vor Ort. Außerdem dabei mein Kollege Konrad Schuller. Er hat gerade einige Frauen und Kinder von der ukrainischen Stadt Lemberg über die Grenze gebracht, berichtet Eindrückliches von ihrer Reise und heute, am 10. März, wird auch diese Gruppe in Berlin ankommen. Mein Name ist Marie Löwenstein. Willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. In dieser Folge über die Situation der Geflüchteten in der Ukraine möchte ich mich thematisch quasi entlang der Fluchtrouten der Menschen, die zu uns kommen, bewegen. Das heißt, wir fangen logischerweise in der Ukraine an und bei den Gefahren, die dort Zehntausende bereits dazu bewegt haben, ihr Zuhause zu verlassen. Und dafür haben wir mit der Journalistin Stefanie Glinski gesprochen, die weiterhin aus dem Krisengebiet berichtet, unter anderem aus Kiew. Sie sagt, dort ist es mittlerweile vom häufigen Bombenalarm mal abgesehen, gespenstisch still geworden.
Ja, man hört praktisch Stille, also dieses Stille schreit richtig, richtig laut, die Menschen, die nicht auf der Straße sind, die Autos, die nicht auf der Straße fahren, einfach eine Stadt, die komplett leblos ist, weil mittlerweile der Krieg herrscht.
Noch ist es der russischen Armee ja nicht gelungen, größere Städte einzunehmen, aber gerade in den Vororten wird deshalb umso heftiger gekämpft. Eine lebensgefährliche Situation für die Zivilbevölkerung. Stefanie Glinski war zum Beispiel in einem südlichen Stadtteil von Kiew unterwegs.
Da habe ich mit einem Mann gesprochen, dessen 12-jährige Tochter und dessen Frau beide in einem Luftangriff von den Russen ums Leben gekommen sind. Und der hat mir auch erzählt, dass für ihn, er hat seine Perspektive natürlich komplett verloren, sein Haus liegt in Trümmern. Diese Geschichten hört man natürlich immer wieder und das sind Zivilisten, die dieses Leid erfahren und keine Menschen, die im Militär sind, die dem Militär beigetreten sind, sondern ganz normale Ukrainer, die eigentlich in Frieden leben möchten.
Besonders dramatisch ist die Lage weiterhin in der Hafenstadt Mariupol, die heftig von der russischen Armee bombardiert wird. Besonders erschütternd, gestern wurde dort offenbar eine Kinderklinik mit Geburtenstation in Schutt und Asche gelegt. Berichten zufolge werden auch die humanitären Korridore, die der Zivilbevölkerung ermöglichen sollen, zu fliehen, weiterhin beschossen. Das ganze Interview mit meiner Kollegin in der Ukraine mit noch mehr Informationen können Sie übrigens auf unserer Website ansehen in einem sehr eindrücklichen Video. Den Link packe ich Ihnen in die Shownotes. Wir haben gehört, die Menschen fliehen, weil sie um ihr Leben fürchten. Ich möchte jetzt noch mit einem weiteren Kollegen sprechen, eigentlich Korrespondent in Berlin, der aber in den letzten Tagen sowohl in der Ukraine als auch an der polnisch-ukrainischen Grenze unterwegs war und Flüchtende aus der Ukraine herausgeholt hat. Hallo, Konrad Schuller.
Hallo.
Konrad, erklär uns doch bitte nochmal den Hintergrund. Warum bist du gerade vor Ort und wen hast du rausgeholt aus der Ukraine?
Ich war in der westukrainischen Stadt Lviv, das Deutsch Lemberg heißt, um von dort zu berichten. Und bei der Gelegenheit habe ich erfahren, dass mehrere Menschen, die für uns gearbeitet haben, für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, eine Fotografin und ein Fotograf, gerade versuchten, ihre Familien aus dem Land zu bringen. Jeweils Gruppen von Frauen, im einen Fall die Mutter, Schwester und Nichte unserer Fotografin aus Kiew, im anderen Fall die Frau und zwei Töchter und eine Nachbarin und zwei weitere Kinder, die haben die Gelegenheit wahrgenommen, dass ich mich westwärts aufmachte, um sich mir anzuschließen und mit mir zusammen Fahrgelegenheiten und solche Dinge in Polen zu organisieren und den Grenzübertritt mit etwas mehr Leichtigkeit und Sicherheit zu machen.
Und Lemberg, wie können wir uns die Situation in der Stadt, die ja relativ weit westlich liegt, vorstellen?
Lemberg ist nicht direkt von Kriegshandlungen betroffen. Es ist noch nicht angegriffen. Trotzdem ist die Stadt sehr angespannt. Es gibt eine Sperrstunde. Dann ist die Stadt außerdem auch tatsächlich voll mit Flüchtlingen, die aus dem Westen der Ukraine sich dort stauen. Der Bahnhof ist ein rodelndes Wespennest, wo dann auch vor allem nachts sich Leute stauen, weil die Züge kommen oft nach der Sperrstunde an. Dann dürfen die Leute den Bahnhof nicht verlassen und müssen dann, es ist mittlerweile ziemlich kalt in Lemberg, in der Kälte ausharren. Es sind auf den Straßen an vielen Stellen Straßensperren, weil die Sorge eben groß ist, dass jemand in die Stadt einsickern könnte in Zivil und hinter den Linien Infrastruktur zerstören, Sabotage verüben, die Menschen verunsichern.
Gehen wir vielleicht noch einmal kurz zurück zu der Reise der Flüchtenden, bevor sie dich getroffen haben. Was haben die Teilnehmer deiner Reisegruppe, sage ich jetzt mal, dir erzählt, was sie auf dem Weg auf ihrer Flucht aus ihren Heimatorten erlebt haben?
Das erste ist die Entscheidung, überhaupt zu fliehen. Die haben ein Haus in der ostukrainischen Stadt Dnipro mit einem kleinen Garten, das sie schon in der zweiten und dritten Generation da bewohnen. Da ist auch ein Großvater, der nicht mehr ganz gesund ist. Da war die Frage, kann man den allein lassen? Letztlich haben sie sich dazu entschlossen, weil der anscheinend auch in der Nachbarschaft Hilfe bekommt. Und da hat sich dann die Familie schweren Herzens auf den Weg gemacht. Zwei Frauen und jeweils zwei Kinder, also zwei Frauen und vier Kinder, ohne Männer, denn die Männer dürfen nicht ausreisen, und machen sich auf den Weg durch die unglaublich verstopften Straßen. Alles ist in Bewegung im Augenblick. Man kommt nicht vorwärts. Man muss knapp unter 1000 Kilometer von der Ostukraine bis zur Grenze schaffen. Und die kamen nur 170 am Tag vorwärts. Leute saßen in Erwachsenenwindeln in den Autos, weil sie nicht einmal raus wollten, um sich mal kurz zu erleichtern, weil sie Angst hatten, wenn sie rausgehen, bewegt sich der Verkehr weiter und sie kommen nicht. Deshalb saßen sie in Windeln in den Autos, erwachsene Leute, die nicht inkontinent waren. Man versuchte, Ausweichstrecken zu fahren. Die Ukraine hat abseits der großen Straßen unglaublich schlechte Straßen, die eigentlich klafte, tiefe Schlaglöcher haben, eigentlich Traktorpisten sind, wo man auch nicht weiterkommt. Dann hat sich diese kleine Karawane irgendwann entschlossen, es geht nicht, wir schaffen es nicht, wir nehmen einen Zug.
Okay, heißt, sie mussten ihre Autos dann zurücklassen, aber mit dem Zug stelle ich mir das ja auch nicht so ganz einfach vor. Wie ging das dann weiter?
Dann haben sie sich durchgekämpft zu einem Bahnhof, haben es dann auch mit großer Mühe in einen völlig überfüllten Zug geschafft. Der Bahnhof war ohne Licht, ich nehme an, wegen Verdunkelung, wegen der Gefahr von Luftangriffen. Dann fuhr der Zug zuerst in die falsche Richtung und alles war in Panik. Der Zug schien wieder zurückzufahren, bis man erfahren hat, der fuhr nur in ein Rangierwerk hinein, um mit anderen Wagen zusammengebaut zu werden, wo sie dann nochmal umsteigen mussten und letztlich dann nochmal getrennt wurden. Die beiden Mütter mit den beiden Kindern kamen dann in unterschiedliche Wagen, und zwar jede mit den falschen Kindern. Die eine Mutter, die einen 1 Jahr alten Jungen hatte und ein 6 Jahre altes Kind, hatte plötzlich die etwas größeren Kinder der anderen und vice versa. Oh Gott, Wie kriegt man von der Mutter A, die Babynahrung hat, die Babynahrung zu der Mutter B, die das Baby hat? In getrennten Wagen. Dann haben sie so eine Art, wie bei einer Eimerkette, die Babynahrung durchgegeben. Gebt sie bitte in den Wagen durch, von Victoria, der Mutter, die Babynahrung hatte, zu Lena, der Mutter, die das Kind hatte. Das hat dann auch geklappt. Die Babynahrung wurde dann durchgegeben und kam dann auch beim Wohlbehalten bei dem Baby an. Und
Wahnsinn.
Das dauerte sage und schreibe 9 Stunden, diese ganze Geschichte. All diese Fahrt, wo man auf einem Bein stand und zwar in den sehr schlecht geheizten den Einstiegsräumen der Wagen. Sie hatten nicht mal Plätze in den Sitzreihen, sondern mussten in dieser Einstiegsplattform stehen. Und schafften es dann und hatten Glück, dass sie noch vor der Sperrstunde in Lemberg ankamen, sonst hätten sie noch die ganze Nacht wieder in dem chaotischen Lemberger Bahnhof, auch bei Minusgraden, oder in einem Zelt davor verbringen müssen.
Du hast die Familie dann abends in Lemberg getroffen, und wie seid ihr dann weiter vorgegangen?
Ja, wir haben dann in der gleichen Wohnung übernachtet, zu Beginn der Sperrstunde, und sind dann morgens, sobald die Sperrstunde los war, um 6 losgefahren, um möglichst noch vor den Schlangen an der Grenze zu sein. Nachts hatte es Bombenalarm gegeben. Aber die Menschen nehmen das in Lemberg nicht mehr ganz so ernst, weil es schon öfters Bombenalarm gegeben hat, eigentlich jeden Tag, aber noch nichts eingeschlagen hat. Also nach einer solchen Nacht, wo wir dann trotz Bombenalarm nicht in den Keller gegangen sind, sind wir morgens gestartet und dann an eine relativ gut organisierte Grenze gekommen, in der die Wartezeiten nicht allzu lang waren. Und dann ging es zu Fuß mit den Rollenkoffern hinter sich und noch ein Stückchen weiter bis zum Schlagbaum. Und dann musste man ein bisschen in der frühmorgendlichen Luft stehen, weil sich dann doch vielleicht 200 Menschen angesammelt hatten, aber eben nur 200 und nicht 5.000 oder 4.000.
Wenn man da jetzt ankommt an der Grenze, wie verhalten sich die Menschen dann?
Es sind keine Paniksituationen, die ich da erlebe. Es ist nicht so, dass sich da irgendwelche stämmigen Kerle das Recht der Stärkeren mit blanker Faust erkämpfen, sondern man lässt diejenigen vor, die es am schwersten haben, ältere Leute, Menschen mit kleinen Kindern. Die Flüchtenden sind fast nur Frauen und Kinder. Das ist eine ganz andere Art von Flüchtlingsstrom als der, den wir in der syrischen Krise 2015/16 erlebt haben, wo es ja größtenteils junge Männer waren, die in Deutschland angekommen sind. Jetzt sind es größtenteils Frauen und Kinder. In der Abfertigungshalle werden die Pässe eingesammelt, dann in gruppenweise kontrolliert, ausgerufen, zurückgegeben und dann ist man in Polen und wird mit großer Wärme von den Freiwilligen, die dort schon bereitstehen, empfangen.
Du warst ja dann auch in so einem Auffanglager auf der polnischen Seite. Was hast du dort erlebt? Wie sieht es dort aus? Welche Hilfestellung bekommen die Menschen dort?
Der Ort, in dem das eingerichtet war, war so etwas wie ein Kulturhaus. Und davor standen auch wieder Kanonenöfen mit Suppen und Berge von eingepackten Butterbroten und Berge von Windeln. Es waren auch Vertreter der Behörden da, die waren ansprechbar, die waren freundlich. Es waren sogar freiwillige Rechtsanwälte da, mit der zwei Frauen, die mit einem Schild auf der Brust gratis Rechtsberatung da standen, wo man sich über Einreisebestimmungen und solche Dinge informieren konnte. Dann auch wieder zum Teil zentral organisiert, zum Teil aber auch von Freiwilligen spontan bereitgestellt, Transport. Größere und kleinere Autos, Kleinbusse, PKWs, größere Busse, die dann auch ausgerufen wurden. Da tritt dann jemand in diesen großen Raum, in dem die Kinder toben und die Frauen weinen und ruft aus. Warschawa, Poznan, Krakow, wo es halt dann gerade hingeht und wo gerade noch ein paar Plätze frei sind. Es war so, dass ich von dem polnischen Empfang sehr berührt war.
Du warst ja lange Zeit Korrespondent auch in Polen. Hat dich das überrascht, auch vor dem Hintergrund, dass Polen ja jetzt nicht unbedingt als das flüchtlingsfreundlichste Land innerhalb der EU sonst gilt?
Ja, ich muss sagen, das, was ich hier gesehen habe, widerspricht dem Klischee des xenophoben Polen. Obwohl es genauso wahr ist, dass in der Krise von 2015/2016 Polen die Schotten dicht gemacht hat. Und die Regierung auch mit einer xenophoben Rhetorik versucht hat, Wahlen zu gewinnen. Das ist jetzt nicht so, weil die Polen als das unmittelbare Nachbarland der Ukraine sehr genau kapiert haben, dass dieser Krieg, wenn er von Putin gewonnen wird, Russland an ihre Grenzen führen wird. Und dass Polen auch schon mal von Russland geteilt worden ist, mehrmals von Russland und Deutschland übrigens gemeinsam geteilt worden ist. Sie sehen sich selbst bedroht, die Polen, und deshalb sind sie solidarisch mit den Ukrainern, weil sie das Gefühl haben, sie könnten das nächste Opfer sein.
Wie geht es denn jetzt mit den Menschen, die du rausholen konntest, weiter?
Ich werde die Reise jetzt noch abschließen, indem ich morgen mit diesen Menschen mit dem Zug nach Berlin fahre. Ich habe in den letzten Tagen unter Freunden herumtelefoniert. Manche waren viel, viel hilfsbereiter, als ich es gedacht habe, und andere viel weniger hilfsbereit, als ich es dachte. Jedenfalls hatten wir dann am Ende, nach 1,5 Tagen herumtelefonieren unter Freunden, gleich mehrere Angebote von Menschen, die bereit waren, die Gruppe aus Dnipropetrovsk, also 2 Frauen und 4 Kinder, für Wochen aufzunehmen. Und das Problem ist jetzt gelöst. Gute Freunde haben sich bereit erklärt, während sie verreist sind, ihr Haus für einen Monat zur Verfügung zu stellen, sodass diese 2 Frauen und 4 Kinder zu sich selbst finden können, sich überlegen können, was aus ihnen werden soll. und die Behördengänge machen können, sich orientieren können und dann sehen, wie sie ein neues Leben beginnen.
Ja, wie es dann für Geflüchtete in Berlin weitergeht, davon hören wir nachher in der Sendung noch mehr. Erstmal dir, Konrad, vielen Dank für deine Eindrücke von dieser Hilfsaktion.
Danke, Marie.
Mit dem Kollegen Konrad Schuller habe ich gestern gesprochen. Heute sitzen er und seine Schützlinge im Zug nach Berlin und sind damit alles andere als allein, weil in der Hauptstadt kommen momentan täglich über 10.000 Geflüchtete aus der Ukraine an. Ich bin jetzt mit Jörg Richard von der Sozialgenossenschaft Karuna verbunden, die derzeit am Berliner Hauptbahnhof die Menschen in Empfang nimmt und mit Berliner Familien zusammenbringt, die bereit sind, Menschen aufzunehmen. Hallo, Herr Richard.
Ja, guten Tag.
Beschreiben Sie uns doch einmal, wie kann man sich die Situation am Berliner Hauptbahnhof momentan bildlich vorstellen?
Gern. Fast stündlich, manchmal in kürzeren Intervallen, kommen zwischen 500 und 1000 Geflüchtete am Berliner Hauptbahnhof an. Dann bringen wir sie in ein Zelt, wo sie sich erstmal ausruhen können. Und das ist die Schnittstelle zur digitalen Welt. Hier haben wir mit Elinor und Wanderflats zwei digitale Angebote entwickelt. Mit dem Ausbruch des Krieges haben sich Programmierer an die Laptops gesetzt und angefangen, diese beiden Formate zu entwickeln, wo in dem Fall Berlinerinnen sich einschreiben können, wenn sie ein Zimmer haben. Wir haben insgesamt für Berlin 14.000 Betten, Zimmer, manchmal sogar Häuser, um die ukrainischen Familien aufzunehmen.
Wie können wir uns das denn vorstellen? In welcher Stimmung kommen die Menschen denn an? Sind das frohe Szenen, wie man sie teilweise aus 2015 kannte, die sie da erleben? Ist Erleichterung spürbar, dass man jetzt da ist, oder ist das eine ganz andere Stimmung?
Das ist eine andere Stimmung. Das unterscheidet sich von 2015-16. Die Menschen sind sehr gekennzeichnet und sind sehr traurig. Ich habe da kaum jemand lächeln gesehen. Die Fröhlichkeit kommt dann von den Berlinerinnen, die bis vor kurzem noch an den Hauptbahnhof gekommen sind, um die Familien abzuholen. Immer wenn dann eine Familie zusammenkam, gab es da auch Beifall. Das war gut, um auch die Stimmung zu heben. Aber die Menschen sind eben sehr gekennzeichnet. Und ich habe auch erwachsene Männer gesehen, die ja doch eher selten sind, die vor mir gezittert und geweint haben. Großväter, die uns in die Arme gefallen sind vor Erschöpfung. Das ist das Bild. Und alle, die hier ehrenamtlich arbeiten, sind voller Empathie und trocknen die Tränen. Und das Wichtigste ist, wenn man ankommt am Bahnhof, erstmal zu trinken und dann Orientierung zu geben. Und das ist außerordentlich schwierig, weil der Bahnhof ist dafür nicht gemacht, dass so viele tausende Menschen am Unterdeck sind. Deswegen ist oben die Zeltstadt aufgebaut worden. Aber auch hier sind die Kapazitäten überhaupt nicht ausreichend. Und die allermeisten möchten natürlich in Berlin bleiben. Was heißt natürlich, aber es ist so. Deswegen ist das Angebot der Berliner Familien so wichtig. Und das heißt eigentlich zurzeit nur schnell, schnell weg vom Bahnhof. Um hier, wir sind immer kurz vor der Evakuierung, weil so viele Menschen im Unterdeck sind.
Das ist ja auch für aufnehmende Familien eine große Herausforderung, wenn man jetzt diese traumatisierten Menschen bei sich aufnimmt. Was raten Sie denn Menschen, die bereit sind, Leute aufzunehmen?
Ganz wichtig ist, den Krieg nicht proaktiv anzusprechen. Also nicht zu fragen, was haben sie erlebt. Wenn die Menschen von alleine erzählen, ist das eher eine Entlastung, dann ist das gut. Aber aktiv sollte man nicht nachfragen, weil man dann eine Retraumatisierung auslöst. Und ich kann nur sagen, die Familien, die das tun, sollten eine wohlige Atmosphäre schaffen, sollten versuchen, gemeinsam zu kochen, die Stadt zu zeigen. Und viel Ablenkung ist jetzt ganz notwendig. Viele Familien fragen jetzt natürlich, ich habe eine Familie aufgenommen, wie geht's denn weiter? Wir können diese Frage nicht wirklich beantworten. Die Familien müssen sehr eigenverantwortlich arbeiten und sich versuchen, im Internet die wichtigsten Informationen zu holen. Wir sind dabei, mit Hochdruck eine interaktive Webseite zu entwickeln. Das dürfte dann der zentrale Ort werden, wo die Nachrichten, die man braucht für das Morgen und Übermorgen in der Stadt, die abzuholen.
Was Sie gerade beschrieben haben, klingt schon danach, dass man nicht nur den Raum mitbringen sollte, wo man Menschen unterbringen kann, sondern auch ein bisschen Zeit, sich um diese Leute zu kümmern. Wenn man jetzt aber zum Beispiel nur eine Wohnung hat oder ein Zimmer, was einfach freisteht und keine Zeit, sich um die Menschen zu kümmern, ist das dann trotzdem hilfreich?
Unbedingt. Also wir haben auch viele Berliner Familien, die sagen, ich bin gar nicht da, aber ich habe jetzt, weil ich nicht da bin, würde ich meine Wohnung sozusagen übergeben. Großartig. unbedingt machen. Wir brauchen Bettenkapazität, um das mal so unschön auszudrücken. Lieber so, als wenn wir Leute auf dem Bahnhof schlafen lassen müssen und wir nicht wissen, wohin mit ihnen.
Für wie lange sollte man denn in der Lage sein, ein Bett anzubieten?
Das kann von einem Tag sein. Das ist übrigens oft angefragt. Viele wollen weiterreisen, aber brauchen unbedingt eine Mütze Schlaf und Erholung. Also in 6 Stunden fährt mein Zug wieder. Dann freuen wir uns sehr, wenn die Familie für 6 Stunden jemand aufnimmt.
Was brauchen die Menschen denn von einer Unterkunft mal abgesehen an materiellen Dingen, wenn sie ankommen?
Also die materiellen Dinge ist das eine und das andere ist so viel wie möglich Schlaf und Ruhe. Und die materiellen Dinge sind natürlich Essen und Trinken. Also die ärmeren Familien haben es sehr, sehr schwer, weil die auch keine IC-Karten haben und hier nicht abheben können. Also wenn man jemand mit durchbringen kann, indem man Essen zur Verfügung stellt, umso besser. Die Menschen können hier Sozialhilfe beantragen, aber wie man schon hört, beantragen, das dauert eben alles. Und die Bezirksämter sind in Berlin darauf bestimmt nicht eingestellt, so viele Menschen auf einmal ins System zu holen.
Sie haben jetzt die politische Ebene schon angesprochen. Da wird ja jetzt gerade auch viel darüber diskutiert, wie soll eigentlich die Verteilung funktionieren, weil sich die Menschen aus der Ukraine mit ihrem Aufenthaltsstatus im Grunde frei bewegen können in Deutschland, anders als jetzt das bei Asylbewerbern der Fall ist. Wofür würden Sie denn plädieren? Muss es eine Umverteilung zwischen den Bundesländern geben? Weil Sie hatten das ja gerade schon gesagt, Berlin stößt ja durchaus an die Kapazitätsgrenzen bereits.
Leider ist es ein ungeordneter Flüchtlingsstrom. Und wir müssten eigentlich nach der Grenze der Ukraine bereits kanalisieren und die Menschen in verschiedene Richtungen bringen, damit verschiedene Städte angefahren werden.
Ursprünglich war es ja so, dass die potenziellen Gastgeber an den Hauptbahnhof gekommen sind mit Schildern, die sie zum Beispiel hochgehalten haben, gesagt haben, 2 Frauen und ein Kind können wir aufnehmen oder so. Jetzt wird davon abgeraten, die Menschen sollen nicht mehr an den Hauptbahnhof kommen. Warum?
Genau, das haben wir ausgerufen in Abstimmung mit der Bahn und der Politik, weil der Bahnhof einfach viel zu voll ist. Und wir hatten mitunter ja, was irgendwie herzerwärmend ist, 500 oder 800 Berlinerinnen vor uns stehen, die dann mit ihren Schildern ins Mädchen gegangen sind. Und jetzt heißt es, wir können den Bahnhof dafür einfach nicht mehr nutzen, weil es zu viele Menschen sind. Also die Programmierer arbeiten Tag und Nacht daran, dass das Matching so weit wie möglich sicher, aber vielleicht sogar ohne uns stattfinden kann, sodass der Austausch auch der Personalien vorher stattfindet, dass man sich sicher sein kann, dass diejenigen, die hier was anbieten, wirklich helfende Menschen sind und nicht Verbrecherbanden.
Ja, das wäre jetzt auch gleich meine nächste Frage, denn es kommen ja hauptsächlich Frauen und Kinder, also eine besonders vulnerable Gruppe auch. Welchen Gefahren sind die denn potenziell ausgesetzt?
Ja, das haben wir am Hauptbahnhof erlebt, dass da in verschiedenen Unterdecks Leute gestanden haben mit einem Schild und dann ein Angebot gemacht haben. Zum allergrößten Teil konnten wir das verhindern, auch mit Einsatz von verdeckten Ermittlern und der Polizei. Aber völlig auszuschließen ist das nicht. Deswegen muss man jetzt, wo es in die nächste Phase geht der Vermittlung, besonders Acht geben, dass wir so viel Sicherheit anbieten, wie es nur geht. Und die Menschen sich verifizieren müssen, bevor sie die Familie aufnehmen können, damit wir auch sicher sein können, dass die Adressen, die angegeben werden, auch mit den Personen übereinstimmen. Das schreckt Täter ab.
Ja, der Hotspot des Flüchtlingsgeschehens ist, wir haben es gerade gehört, momentan in Berlin. Aber auch in anderen Bundesländern bereiten sich die Behörden gerade intensiv auf die Ankömmlinge vor. Ich hänge deswegen gerade in der Warteschlange, um mit Joachim Herrmann von der CSU zu sprechen, Innenminister von Bayern.
Herrmann hier?
Ja, hallo.
Hallo, grüß Gott.
Herr Herrmann, wie viele Geflüchtete aus der Ukraine sind Ihren Erkenntnissen nach denn bisher in Bayern angekommen und wie viele erwarten Sie noch?
Wir haben nach den Zählungen der Bayerischen und der Bundespolizei bislang seit 1. März etwa 27.000 bis 28.000 Flüchtlinge in Bayern aufgenommen, beziehungsweise sind sie bei uns angekommen.
Das heißt deutlich weniger als in Berlin, da kommen ja täglich etwa 10.000 Flüchtlinge an. Wie viele erwarten Sie denn noch in Bayern?
Richtig, die Mehrzahl der Flüchtlinge, die in Bayern ankommen, kommen auf diesen Wegen. Wir gehen davon aus, dass da natürlich schon noch viele Tausende in den nächsten Tagen weiter hier bei uns ankommen werden. Denn wir hören ja auch immer die Zahlen, wie viel schon über die ukrainischen Grenzen in eben die Länder Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien geflohen sind. Und da muss man mit einer gewissen Zeitverzögerung davon ausgehen, dass doch ein erheblicher Anteil da einige Tage später auch bei uns ankommt.
Mhm. Menschen aus der Ukraine haben also die Möglichkeit, hier direkt zu arbeiten, sich hier aufzuhalten und auch eine gewisse Bewegungsfreiheit in Deutschland. Von Ländern, aus denen die anderen Flüchtlinge bisher immer kamen, sei es jetzt Syrien, sei es Afghanistan und so weiter, kamen da teilweise schon die Vorwürfe, dass es da eine Art Doppelmoral in Europa gibt. Also christliche weiße Flüchtlinge dürfen jetzt einfach einreisen, hier bleiben, während ja muslimische Flüchtlinge dunkler Hautfarbe erstmal diese schwierigen Verfahren durchlaufen müssen. Wie begegnen Sie diesen Vorwürfen?
Ich sage erstmal klar, das ist ein einstimmiger Beschluss der Europäischen Union. Und der beruht natürlich zunächst mal auf dem unmittelbaren Erlebnis dieses schrecklichen Krieges in der Ukraine. Und wir spüren, dass ja auch emotional weite Teile unserer Bevölkerung dem absolut zustimmen und das für richtig halten. Und das kann man eben nicht danach vergleichen mit der Situation, dass eben zum Beispiel, wenn hier Flüchtlinge aus Nigeria kommen, dann mag das Leben nicht so schön sein, aber nicht automatisch jeder, der aus Nigeria kommt, behaupten kann, dass er Opfer von Krieg ist oder dergleichen, sondern da findet eben ein Asylverfahren statt.
Mhm. Aber Afghanistan zum Beispiel, da würde ich ja jetzt schon Parallelen sehen, weil dort eben auch ein Krieg im Grunde tobt und die Menschen dort vertrieben werden. Die haben aber es sehr schwer, hier teilweise unterzukommen.
Nun, da haben wir es mit einem Bürgerkrieg innerhalb Afghanistans zu tun. Wir haben über viele Jahre versucht, da unmittelbar vor Ort zu helfen. Aber es haben sich nun eben die Taliban durchgesetzt. Das ist das eine. Zum Zweiten, es erhalten ja nach wie vor die sogenannten Ortskräfte aus Afghanistan ja auch unbürokratisch entsprechend Zuflucht in Europa, auch gerade bei uns in Deutschland.
Mhm. Kehren wir dann auch nochmal zurück zu den ukrainischen Flüchtlingen. Was wurde denn jetzt in Bayern bereits getan, um sich vorzubereiten auf die vielen Menschen, die zu uns kommen werden?
Zum Beispiel erstmal für eine vorübergehende Aufnahme Sporthallen hergerichtet worden sind mit Feldbetten, wo entsprechend dann Menschen medizinisch untersucht werden, ein Corona-Test gemacht wird, wo die Registrierung stattfindet. Wir haben in den vorhandenen Flüchtlingsunterkünften versucht, noch mehr Platz zu schaffen. Und es gibt erfreulicherweise auch viele Angebote aus der Bürgerschaft. Wir schaffen es bislang eigentlich in den allermeisten Fällen sofort, den Menschen da schon eine gute Unterkunft und ein Dach über den Kopf erstmal zu verschaffen.
Sie haben jetzt gerade die private Unterbringung angesprochen. Da ist ja die Bereitschaft erfreulich hoch in Deutschland. Wie wichtig kann diese Form der Unterbringung in der Zukunft aber sein, Ihrer Meinung nach? Oder wird es dann doch eher auf öffentliche Flüchtlingsunterkünfte hinauslaufen?
Wir haben allein in Bayern etwa mindestens 40.000 Einwohner geschätzt, die ursprünglich hier aus der Ukraine stammen. Und gerade bei diesen Menschen stellen wir natürlich eine große Bereitschaft fest, Landsleute, zum Teil Verwandte, Bekannte bei sich aufzunehmen. Das wird vielleicht nicht über Jahre hinweg der Fall sein, aber zumindest trägt das für die nächsten Wochen und Monate und ist natürlich schon ein ganz wesentlicher Beitrag für die Aufnahme solcher Menschen. Aber wir werden natürlich auch noch weitere Unterkünfte jetzt entwickeln müssen. Und da sind die Städte und Landkreise unterwegs, eben noch mehr Platz zu gewinnen.
Ein Punkt ist ja auch, dass die Menschen aus der Ukraine durch ihren besonderen Aufenthaltsstatus auch die Möglichkeit haben, sich frei innerhalb Deutschlands zu bewegen, anders als Asylbewerber das können. Jetzt hat das Bundesinnenministerium gesagt, man könne den Menschen eben nicht vorschreiben, wo sie hingehen. Sie haben dem widersprochen. Warum?
Da war die Äußerung der Bundesinnenministerin auch nicht zutreffend und auch nicht ganz glücklich. Da ist es geltendes Recht, wenn jemand in die öffentliche Unterkunft quasi wie ein Asylbewerber in Anspruch nimmt, dann hat der Staat auch die Steuerungsmöglichkeit, denn wir erleben das ja aktuell, es funktioniert nicht, wenn dann alle in Berlin sein wollen. Das überfordert auch die Stadt Berlin. Und da muss eine gewisse gleichmäßige Verteilung in ganz Deutschland erfolgen.
Es kommen ja hauptsächlich Frauen und Kinder an, anders als jetzt auch das 2015 der Fall war.
In der Tat auch die Aufnahme so vieler Kinder. Das waren wir so bisher im Flüchtlingsgeschehen nicht gewohnt. Das ist eine neue Herausforderung. Da müssen wir uns jetzt intensiv auch hinsichtlich der Kinderbetreuung und dann später auch dem Besuch der Schulen drum kümmern. Da ist es richtig, dass wir schauen, sind da vielleicht unter den Frauen mit Kindern, die jetzt kommen, auch Frauen, die Lehrerinnen waren in der Ukraine, können wir die unmittelbar vielleicht dann auch für die Betreuung, für die den Schulunterricht gewinnen, denn zunächst eine Weile dauern, bis diese Kinder auch Deutsch gelernt haben und eine neue, normale deutsche Klasse besuchen können. Und wir müssen in der Tat umgekehrt auch darauf achten, dass Frauen nicht wieder Opfer von Kriminalität bei uns werden. Das ist jetzt noch nicht so, dass wir da schon viele Fälle hätten, aber wir müssen die Gefahr schon sehen, dass sich da zum Beispiel auch Männer in unangenehmer Weise diesen Frauen nähern oder auch sogar Leute auf Zwangsprostitution hinsteuern wollen und dergleichen. Wir müssen uns also auch um den Schutz dieser Frauen ganz intensiv kümmern.
Diese ganzen Schutzmaßnahmen und auch die Beschulung und so weiter, das wird ja alles Geld kosten, Personalkosten. Welche Unterstützung fordern Sie denn vom Bund für Bundesländer wie jetzt Bayern oder die Kommunen?
Wir erwarten natürlich schon, dass der Bund sich an diesen Kosten auch beteiligt. Es kann nicht sein, dass das nur die Länder zu tragen hätten. Und da müssen jetzt in den nächsten Wochen klare Vereinbarungen getroffen werden.
Sagt Joachim Herrmann, Innenminister von Bayern. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch. Alles Gute.
Das war der heutige FAZ-Podcast für Deutschland. Morgen hören Sie hier meine Kollegin Katrin Jakob mit der Frage, was kostet uns der Ukraine-Krieg wirtschaftlich? Sie haben in der Zwischenzeit Feedback oder Themenvorschläge? Dann schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast@faz.de. Bis zum nächsten Mal.